In der Folge 43 mit dem ehemaligen Bundesliga- und Regionalliga-Akteur Nikola Cvijetic spreche ich unter anderem über Erinnerungen an die Zeit in den diversen Jugendnationalteams, einen Doppelpack in der Bundesliga, damals gegen den SV Mattersburg, die Liga 2, in der ihm der große Erfolg leider ausblieb, über den Begriff Schippinat-Knödel, der innerhalb der Wiener zum Running Gag wurde, und über seine Tätigkeit als Athletiktrainer bei der Wiener und das Comeback nach etwa 14 Monaten für den ASK Ebrechtsdorf. Somit herzlich willkommen zur 43. Folge von Korbals Podcast, die Drittliga Akustik. Heute mit dem Athletiktrainer vom ältesten Fußballverein Österreichs, Nikola Cvijetic. Danke fürs Zeitnehmen.
Danke für die Einladung.
Gestern ein 0:0 gegen Liefering. Schilder den Zuhörern ein paar Eindrücke von dieser Partie.
Ja, eine X-Partie, ein 0:0. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, eine recht stabile Leistung auch von uns, bis auf die Chancen, die wir nicht reingehaut haben. Aber ich glaube, auf die Leistung kann man recht gut aufbauen. Im Vergleich zur letzten Woche gegen St. Pölten. Jetzt heißt es einfach dranbleiben, darauf aufbauen, wie gesagt. Und die nächsten zwei Spiele, die auf uns zukommen, dann die drei Punkte holen und die Tore machen.
In dieser Liga ist hier kein Spiel leicht. Gegen wen geht es denn die nächsten zwei Partien?
Ja, jeder kennt die zweite Liga, selber mal in der zweiten Liga gespielt, sehr körperbetont, robust, wird nicht der schönste Fußball gespielt, aber gehört einfach dazu. Jetzt am Dienstag geht es gegen Amstetten im Cup in der zweiten Runde und darauf folgend am Freitag gegen Austria Lustenau.
Auswärts oder daheim?
Daheim.
Na Gott sei Dank.
Keine lange Fahrt, da sparen wir uns einfach ein paar Kilometer.
Nikola, reden wir mal über deine Person. Du hast serbische Wurzeln.
Richtig.
Bist aber in Wien geboren.
Richtig.
Richtig. Und hast bei der Post zum Kicken angefangen.
Ganz genau.
Auch richtig.
Ja.
Und aufgewachsen bist wo?
In Wien.
Erzähl uns ein bisschen was über deine Kindheit, vielleicht auch wie du aufgewachsen bist, was du noch erinnern kannst.
Boom. Gibt es, glaube ich, einige Momente, oder könnte eine lange Geschichte werden, aber ich versuche mich so kurz wie möglich zu halten. Angefangen, wie du schon gesagt hast, beim Post SV. Die Kindheit schon recht früh, glaube ich, mit dem Ball am Fuß angefangen. Papa war auch ein sehr Fußballfanatiker, hat selber, sag ich mal, glaube ich, mit 17, 18 mal gespielt, irgendwo in Serbien. Von den Geschichten kenne ich es nur, ob er dann wirklich tatsächlich gespielt hat oder andere Sachen gemacht hat, kann ich nicht bestätigen. Und ja, wie gesagt, viel Fußball geschaut mit Papa, viel serbischen Fußball auch geschaut, was Partizan Belgrad betrifft. Was mich dann so inspiriert hat, war der Ronaldo, der brasilianische. Und dann gab es mal in der Schule irgendein Sichtungstraining. Ich bin damals im 7. Bezirk zur Schule gegangen und da gab es mal so ein Sichtungstraining beim Post SV. Und dann habe ich mir gedacht, hey, Papa, ich möchte da gern hin. Hat er gesagt, ja, passt, schau mal vorbei. War dann dort und da kann ich mich so ganz gut erinnern. Ich glaube, einer der ersten Einheiten, so eine ganz klassische Übung, mit dem Ball gegen die Wand passen. Und da war ich ja richtig schlecht. Also da war ich richtig, richtig schlecht im Vergleich zu den anderen. Und haben wir gedacht, hey, das gibt's ja nicht. Das kann nicht sein. Ich glaube, ich begann zu weinen. Und dann mit der Zeit hat es sich irgendwie entwickelt. Und dann kam irgendwie das Angebot von Rapid, die gesagt haben, hey, wir möchten den Jungen haben. Das war, glaube ich, in einem Jahr dann zu Rapid gewechselt. 3 Jahre dort gespielt. Und dann eigentlich gleich mal zum Erzrivalen gewechselt. Von Rapid zu Austria. Mein bester Freund hat damals auch bei der Austria gespielt. Somit war der Wechsel etwas leichter. Aber selbst bei Rapid viele Freunde gehabt, damals mit David Dome, Marco Maric, Adrian Grbic. Wir waren auch abseits vom Platz befreundet. Ich kann mich erinnern, Marco Maric war auch mein Nachbar. Wir sind trotzdem dann am Postplatz gegangen, weil wir beide in der Nähe gewohnt haben. Haben dort Fußball gespielt, er hat es ins Tor gestellt, ich geschossen, beide Elternteile dabei gewesen. Sehr streng auch gewesen, muss ich sagen. Also es waren wirklich harte Einheiten teilweise. Und ja, es war so die Kindheit, die ich dann viel am Fußballplatz verbracht habe. Ja, sag ich mal, die ganze Freizeit auch um den Fußball gedreht. Wenn ich mal nicht gespielt habe, bin ich am Sofa gesessen oder gelegen, Fußball geschaut, ob es jetzt Deutsche Bundesliga war, Premier League oder auch die österreichische Bundesliga. War sehr interessant. Ja, dann eben bei der Austria, dort wirklich lange die Jugend verbracht, eigentlich 10 Jahre lang bei der Austria gewesen.
Ich hack da jetzt einmal ein.
Gerne.
Damals warst du 8, wie du zu Rapid gekommen bist und bist dann, ja, 2 Jahre später, ich glaube im 10. Lebensjahr, zu Austria Wien gewechselt, in die U10 oder U11 damals wahrscheinlich. Und hast dann den ganzen Weg eigentlich in der Austria Akademie gemacht. Ich würde sagen, wir springen gleich einmal ins U18, ja, bei Austria Wien. Seid ihr Meister geworden und habt ihr in der Jugendliga auch spielen dürfen?
Ich glaube, Meister waren sie immer in der U15, soweit ich mich erinnern kann, BNZ. Und die U18 war das dann mit der Jugendliga.
Genau, weil die Kampfmannschaft Meister geworden ist wahrscheinlich.
Die sind Meister geworden, haben sie dann für die Champions League qualifiziert.
Und ich habe es in der Jugendliga gespielt.
Genau, richtig. Das war eine andere Regelung. Das ist jetzt nicht so wie heute, dass die U18 BNZ-Mannschaft Meister wird und in der Jugendliga spielt. Und damals war es so, dass wenn sich die Kampfmannschaft für die Champions League qualifiziert, spielt gleich die U19 oder U18.
Es ist bei uns, glaube ich, auch so. Nur ist meistens Salzburg auch Meister geworden. Deshalb hat es keinen anderen Jugendliga-Teilnehmer mehr gegeben, außer Salzburg.
Genau, ich glaube, wir waren die Ersten damals. Und es war auch recht erfolgreich, muss ich sagen. Wir haben damals in der Gruppe die gleiche Gruppephase gehabt, also wie die Kampfmannschaft. Das ist jetzt auch wieder anders, gibt es eine eigene Auslosung. Und wir sind damals sogar mit den Profis mitgeflogen. Also wir haben den gleichen Flieger gehabt, was auch sehr interessant für uns war, für eine junge Mannschaft. Und dann eben gespielt gegen große Vereine wie Zenit St. Petersburg, FC Porto und Atletico Madrid. War eine sehr, sehr coole Erfahrung. Ja, nach den Spielen ging es dann zum Spiel direkt, um die Kampfmannschaft anzufeuern, anzuschauen im Stadion. Ja, Erinnerungen, die, glaube ich, für immer bleiben, die man nie vergisst und über die man immer reden und sprechen kann.
In dem Alter muss das gewesen sein, mit dem U17-Nationalteam, habt ihr in der Quali gespielt. Was sind denn da deine Erinnerungen? An welche Partien kannst du dich da erinnern?
Nationalteam war eine sehr erfolgreiche Zeit, was unser Jahrgang betrifft. Das 96er Jahrgang, viele gute Fußballer dabei gewesen. Wir haben alle Endrunden mitgespielt, das heißt zweimal die Europameisterschaft, einmal die Weltmeisterschaft, also zweimal U17 Europameisterschaft und Weltmeisterschaft und einmal die U19 Europameisterschaft, wo ich leider nicht dabei war, aufgrund von einer Verletzung. Aber auch da Spiele wie zum Beispiel gegen Deutschland, wo wirklich Spieler dabei waren, die heute eine Riesenkarriere vor sich noch haben, beziehungsweise auch hinter sich haben und die wir dann zum Beispiel 5-1 geschlagen, das war Deutschland in der U19-Quali, ein Spiel, was man nicht vergisst, weil man weiß, okay, Deutschland ist vom Niveau doch etwas höher und von den Namen einfach größere Spieler hatten wie wir. Aber nichtsdestotrotz haben wir die Partie gewonnen. Partien wie gegen Italien zum Beispiel, ebenfalls, glaube ich, war es die U19-Quali. Und in der U17 kann ich mich auch gut erinnern, gegen Serbien die Quali gespielt. Und das war für mich persönlich ein sehr besonderes Spiel. Ja.
Auf der deutschen Seite Leroy Sané, Amiri, Timo Werner, also richtig, richtig, richtig große Namen. Auf der anderen Seite Osman Hadžikić, Marko Kvasinac, Sascha Horvath, Ribic, Leimer und natürlich Nikola Sivotić, nicht zu vergessen.
Ja, wir waren damals auch eine sehr eingeschweißte Partie. Wir haben recht lang auch zusammengespielt. Der Kader wurde auch nicht oft geändert. Also damals der Trainer Hermann Stadler hat dann nicht viel geändert. Ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum wir es auch so weit geschafft haben. Weil wir wirklich eine eingeschweißte Partie waren, uns privat auch recht gut verstanden haben. Und ich glaube, deswegen der Erfolg auch da war.
Ich meine, das Ergebnis war 5-1 gegen Deutschland.
Ja, ich glaube, selber auch ein bisschen überrascht gewesen, dass wir so eine gute Partie gespielt haben. Vielleicht war es so ein bisschen eine Tagesform, vielleicht das Wetter ein bisschen mitgespielt, also ein bisschen eine regnerische Partie, ein bisschen eine Kampfpartie. Aber trotzdem, am Ende des Tages haben wir 5-1 gewonnen und das 5-1 kommt da nicht von irgendwo.
Wie es halt so ist, nach der Akademie kommt Austria 2, damals Regionalliga Ost. Aber dann ging die Reise für dich leider nicht in die erste Mannschaft, sondern über Umwege in die Bundesliga. Du bist zur SC Alltag gewechselt und hast gegen Rapid dein Debüt feiern dürfen.
Richtig, ja.
Jetzt ist meine Frage, warum ist bei der Austria nicht weitergegangen?
Boah, warum? Es war meine bewusste Entscheidung, also okay. Die Vertragsverlängerung hätte ich machen können, der Vertrag ist vorgelegen. Ich habe mich bewusst dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, ich möchte den nächsten Schritt machen, ich möchte den nächsten Schritt in die Bundesliga machen und einfach den nächsten Schritt setzen. Ob es jetzt schlauer war im Nachhinein oder die richtige Entscheidung, kann man nie wirklich sagen, ja, aber am Ende des Tages habe ich dann in der Bundesliga ein bisschen Fuß gefasst. Damals der Trainer Damir Kanadi hat mich aus der Jugend noch gekannt, hat gesagt, hey, schau, fahr mal mit auf Trainingslager, würde ich da gerne einladen. Da war ich noch zu der Zeit beim Bundesheer. Das war eine ganz lustige Geschichte, da musste ich zum Leutnant hingehen und sagen, hey, ich brauche eine Freistellung für eine Woche und man weiß, wie das beim Bundesheer ist. Oft recht schwierig, der Verein auch nochmal angefragt, dann durfte ich für eine Woche weg vom Bundesheer. Dort im Trainingslager gegen Zürich ein Freundesspiel gespielt, von Anfang an gleich mal zwei Tore geschossen. Einer ist gleich vom Dani Luxbacher, mit dem ich dann lange dort zusammengespielt habe. Und so sind da die Türen aufgegangen. Ja, die eine Partie gut gespielt, Akzente gesetzt, zwei Tore gemacht. Und dann war es so, dass der Verein gesagt hat, hey, wir wollen dich unbedingt haben, wir holen dich. Da war also ein bisschen ein Thema mit Ausbildungsentschädigung, weil ich doch lange beim Verein war, junger Spieler war. Und dann ging es in die Bundesliga, ja, zu SR Altach. Und ich muss sagen, richtig schöne Erfahrungen, eine coole Mannschaft auch gehabt, also vom Charakter. Und dann das Debüt gegen Rapid daheim vom vollen Stadion war dann auch etwas Besonderes, weil wir vor allem erstens 1-0 gewonnen haben, zweitens auch gegen einen Ex-Verein gespielt habe und ja, mein Bundesliga-Debüt damit feiern konnte.
Das Debüt war am 31.07.2016, ein 11 Minuten Kurzeinsatz, 20 Jahre warst du damals und ein bisschen mehr als einen Monat später dann deine ersten zwei Bundesliga-Tore gegen Mattersburg zu Hause in Rheindorf. Also optisch hast du dich extrem verändert. Damals war es noch ein Znichtel eigentlich im Gegensatz zu jetzt. Der Unterarm war tätowiert und der ist jetzt auch schon voll.
Der ist auch schon voll. Ja, es hat sich einiges geändert über die Jahre. Es sind dann doch fast 9 Jahre. Ja, ist schon etwas länger her. Wenn ich jetzt zurückdenke, hätte ich damals vielleicht so ausgehen, wäre die Karriere vielleicht ein bisschen weitergegangen.
Ich glaube, dass jetzt schon zu viel ist für einen Bundesligaspieler, vor allem auf deiner Position.
Zu viel gibt es nie. Ja.
Also, da reden wir später drüber, noch über das Athletik drin.
Kommen wir dann nochmal dazu. Wie gesagt, die zwei Tore werde ich nie vergessen. Kann mich auch ganz genau erinnern, wie die zustande gekommen sind. Wurde eingewechselt, ich glaube, nach 4 Minuten, 5 Minuten, also relativ früh. Der Lin hat den Ball auf der rechten Seite gehabt und ich wollte irgendwie in die Tiefe laufen. Und das war genau bei der Ersatzbank. Ich habe den Trainer damals, den Dame Kanadi, gesehen und gedeutet, na, lauf in die Box, lauf in die Box. Ich wieder zurückgekartet, rein in die Box, der Ball perfekt kommen. Und dann nicht lange überlegt, einfach geköpfelt, genau ins Eck. Tormann hätte ich vielleicht haben können, aber am Ende des Tages war der Ball drin, das war mir dann egal. Und das war ein Moment, wo ich den nicht wirklich realisiert habe. Wo ich mir gedacht habe, okay, was passiert jetzt? Ich habe jetzt mal ein Tor geschossen und das Stadion wurde auf einmal laut, das erste Bundesliga-Tor, voll die Euphorie, voll motiviert gewesen. Da habe ich mir gedacht, okay, jetzt geht's weiter, jetzt mache ich weiter. Es geht noch 25 Minuten und da sind wir 1-0 in Führung gegangen und ich glaube, ich glaube 10 Minuten später, irgendein Eckball für Mattersburg, wie rausgeköpfelt, Machop, glaube ich, den Ball gekriegt, damals auf Dimitri Oberling gespielt, der halt schnell war wie ein Pfeil und ich nachgesprintet und habe mir gedacht, boah, das geht sich nicht aus, der ist schon recht schnell. Einfach gekontert, nachgelaufen ist der Ball gekommen, ich glaube, 3 Kontakte braucht, Abschluss ins kurze Eck und dann ist schon 2-0 gestanden, das war das zweite Bundesliga-Tor. War ein richtig schönes Gefühl, ja, wie der Zuschauer, wieder Euphorie, volles Stadion gewesen, einfach etwas Besonderes, was man nicht vergisst und gleich mal in der zweiten Partie war das, die ich gespielt habe, meine 2 Bundesliga-Tore geschossen. Auch die einzigen 2 Bundesliga-Tore, aber es sind Tore, die man halt nicht vergisst.
3 Spieler hast du gebraucht für 2 Tore.
Oder waren es 3, ja.
Sturm Graz war dazwischen noch und dann hatte ich ein Bänderriss aus der Bahn geworfen, ein paar Wochen.
Richtig, es ist so, dass für mich die Verletzung gar nicht so schlimm war. Mhm. Weil ich schon davor mit 18, 19 ungefähr 2 schwere Verletzungen hatte.
Mhm. Aber der Zeitpunkt war vielleicht sehr ungünstig.
Ja, kann man darüber diskutieren. Da war auch der Trainerwechsel dann, der Kahn, die ist zu Rapid gewechselt, Werner Grape damals übernommen, interimsmäßig. Aber nichtsdestotrotz habe ich dann nach der Verletzung noch 3 oder 4 Partien gespielt. Ja, wie du sagst, wie gesagt, das sind so Verletzungen oder Verletzungen kann man oft nicht immer verhindern.
Absolut,
ja. Ja, das gehört einfach zum Geschäft. Und hätte, wir wissen, wie das ist, ja, wäre vieles vielleicht anders gelaufen, aber nichtsdestotrotz habe ich weitergemacht. Ich bin vielleicht ein bisschen stärker auch zurückgekommen, weil ich eine gute Reha hatte, dann mit dem Trainerwechsel trotzdem die Chance nochmal gekriegt habe, wir am Ende des Tages trotzdem eine sehr erfolgreiche Halbsaison gespielt haben. Ich glaube, als Winterkönig in die Rückrunde gegangen. Ich glaube, wir waren damals Erster. Und dann gab es einen Trainerwechsel. Ja, da ist der Martin Scherb als Trainer gekommen und habe nicht so trotzdem meine Einsatzminuten gekriegt. Ja, vielleicht weniger wie erhofft, aber es gehört einfach zum Fußballgeschäft dazu. Ja, ich habe nicht aufgegeben, bin trotzdem dran geblieben und ja, wie gesagt, Verletzungen gehören einfach dazu.
Ich glaube, du hast die letzte Partie in der Saison gespielt gegen Salzburg 90 Minuten und dann bist aber einen Monat später verliehen worden zum Zweitligisten. Das macht für mich einfach keinen Sinn.
Genau, nicht die ganze Partie gespielt, gegen Salzburg wurde ich eingewechselt, aber relativ früh nach 25 Minuten. Ja, und dann war es so, dass der Verein auf mich zukommen ist und gesagt, Zivo, für deine Weiterentwicklung wäre es, glaube ich, besser, wenn wir dich verleihen, dass du Einsatzminuten kriegst. Es ist ganz wichtig, dass du spielst. Ich glaube, damals ist der Klaus Schmidt als Trainer gekommen und der auch nicht mit mir wirklich gerechnet hat. Und ich habe gesagt, ja, ich möchte auch wieder spielen. Verleiht es mir in die zweite Liga oder wie immer, hat sich mit Wiener Neustadt ergeben. Damals der Trainer Roman Mehlich. Und so kam dann die Leihe zustande. Ja.
Wie war die Zeit in Neustadt für dich? Hast du dich da als Spieler nochmal weiterentwickeln können?
War für mich als Spieler eine schwierige Zeit, weil ich wenig Einsatzminuten gekriegt habe. Was ich aber sagen muss, ist, dass damals der Hamdi Salih im Sturm gespielt hat, wir haben mit einer Spitze gespielt, der hat eine überragende Saison gespielt. Da musst du dich einfach hinten anstellen. Auch das gehört zum Profigeschäft dazu. Was ich gelernt habe in der Zeit, ist einfach diese mentale Stärke. Ja, weil nichtsdestotrotz habe ich dann begonnen, ein bisschen zu zweifeln, auch an mir selbst, und gesagt habe, hey, bin ich gut genug? Oder der Klassiker dann, was man kennt, ja, der Trainer lässt mich spielen, der mag mich nicht, bla bla bla. Das lernt man alles in der Zeit. Ja, und trotzdem war es eine richtig, richtig coole Mannschaft. Also wir waren auch da sehr eingespielt. Wir sind dann Dritter geworden, ja, haben auch die Relegation gespielt für den Bundesliga-Aufstieg. Also die Stimmung in der Mannschaft war trotzdem gut und da hat keiner nachgegeben. Und da hat immer jeder Gas gegeben, auch wenn wir nicht gespielt haben. Wir haben einen riesengroßen Kader gehabt, ich glaube fast 30-Mann-Kader. Ja, dass es keine leichte Zeit war, das ist so. Und das gebe ich auch zu, auch mental für mich vor allem. Wenn ich jetzt die Zeit ein bisschen zurückdrehen könnte und den Kopf, den Zivo jetzt hat, damals hätte, wäre es vielleicht noch ein bisschen anders gelaufen.
Es ist der 28.06.2018, Quelle ORF, Altach löst Vertrag mit Zivotic auf. Nach der Leihe von Neustadt bist du nach Altach zurück und ja, die haben den Vertrag mit dir aufgelöst.
Das genaue Datum kann ich mich erinnern, aber hast du gut recherchiert, hast dich gut vorbereitet. Es war dann eben so, dass die Leihe dann aus war bei Wiener Neustadt. Ich zurück zu Altach kam, weil ich noch einen Einjahresvertrag hatte und es dann geheißen hat, dass sie mit mir nicht planen, weil ich einfach keine Spielminuten hatte oder wenig gespielt habe und meine Leistung eben nicht wirklich gebracht habe bei Wiener Neustadt. Und dann hat es geheißen von beiden Seiten, ja, ich kann, also von Altach Seite hat es geheißen, dass ich bleiben kann, ich aber keine Rolle spielen werde, sondern in der Amateurmannschaft spielen werde. Das war nicht mein Ansporn.
Das war damals Regionalliga Vorarlberg.
Richtig. Und ich dann gesagt habe, okay, dann müssen wir was einigen. Dann sind wir zum Entschluss gekommen, dass ich den Vertrag auflöse oder wir den Vertrag auflösen. Und dann ging es Vereinssuche, beziehungsweise ich kann mich gerade nicht so ganz daran erinnern, ob ich schon mit Lafnitz in Kontakt war. Weiß ich gar nicht mehr so genau. Und dann den Vertrag aufgelöst und eben in die zweite Liga zu Lafnitz gewechselt, die damals aus der Regionalliga aufgestiegen sind.
Da hast du in 19 Spielen 3 Tore geschossen. Ansonsten, wie war die Saison für dich?
Auch recht schwer, durchwachsen.
Das heißt, mit der zweiten Liga hast du dich nicht so anfreunden können.
Nicht ganz. Das war auch damals die Liga, die nicht im Fernsehen übertragen wurde. Das war das erste Mal mit Laola, glaube ich. Also es war die 18er Liga oder 16er, ich weiß nicht mehr ganz genau. Davor war es ja die 10er Liga. Lafnitz eben damals aufgestiegen, musste sich mal etablieren. Für mich auch recht schwierig gewesen. Aber nichtsdestotrotz auch da einiges mitnehmen können, trotzdem auch einige Freunde dadurch gewonnen. Wenn ich jetzt zurückdenke mit Maximilian Mentrup, sind wir immer aus Wien rausgependelt nach Lafnitz. Viele lustige Geschichten im Auto gehabt, weil wir doch 1 Stunde 10 circa hingefahren sind. Und auch einen super Trainer gehabt, Ferdinand Feldhofer, wo ich auch eigentlich so als Spieler nichts Schlechtes sagen kann, obwohl ich nicht viel gespielt habe, weil er dann menschlich trotzdem recht fair zu mir war und immer offen kommuniziert hat. Ja, und dann sieht man halt, wie schnell es im Fußball eigentlich gehen kann. Dass du von einem Jahr in der Bundesliga gespielt hast und dann plötzlich zweite Liga, spielst keine Rolle. Und dann hat es im Winter irgendwann geheißen, dass sie mit mir nicht mehr planen, dass ich eigentlich fast freigestellt wurde vom Training und ich trotzdem noch weiter Gas gegeben habe, weil ich weiß, hey, wenn ich jetzt nicht performe oder nicht fit genug bin für einen neuen Verein, wird es mit einem neuen Verein auch nicht funktionieren. Und da muss ich offen und ehrlich sagen, dass ein bisschen die Motivation verloren gegangen ist, was den Fußball betrifft. Ich so ein bisschen ein Tief hatte und gesagt habe, okay, ich mache jetzt nochmal einen Schritt zurück. Damals Ebrestorf kontaktiert, Sheiko Ristic hat mich angerufen, hat gemeint, ja, er möchte mich haben. Und damals gab es auch so ein bisschen einen Umbruch bei Ebrestorf, da wurden es Meister mit Daniel Materna, Philipp Poma, also ein richtig guter Kader. Die sind dann alle weggegangen und da wollte sie mich unbedingt haben. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe nochmal einen Schritt zurück und mache dann eventuell nochmal 2 Schritte nach vorne.
Die 2 Schritte nach vorne hat es dann niemand mehr gegeben, so viel kann ich schon verraten. Aber du hast dich anderwertig umgeschaut und bist du jetzt Athletiktrainer, dann bist du zu Ebrechtsdorf gekommen. Unangenehmer Platz für die Gegner. Ja, aber wie ist da in der Regionalliga gegangen? Ich meine, du warst ja dann ewig nicht mehr in der Regionalliga. Das letzte Mal Regionalliga Osters gespielt bei der Austria 2. Damals als, weiß ich nicht, 17, 18-Jähriger.
Das kommt in die Richtung, ja. 17, 18 ungefähr. Ja. Ja, dadurch, dass ich dann älter wurde oder reifer wurde, weil es dann doch, glaube ich, 5 oder 6 Jahre vergangen, war Ebrechtsdorf zu der Zeit, wie gesagt, sind sie Meister geworden. Einer davor, beziehungsweise die Saison davor, da hat jeder gewusst, okay, Ebrechtsdorf ist ein Top-Kandidat, was den Meistertitel wieder betrifft. Wir haben auch einen super Kader gehabt, super Spieler. Und wir sind recht gut in der Saison gestartet. Ich glaube, die ersten 5 oder 6 Spiele gewonnen, im Cup 2 Runden weiterkommen. Zuerst Lafnitz rausgehauen, also den Hexverein gleich einmal nach 120 Minuten Spiel. Und dann in der zweiten Runde die Admira, also gleich einmal den Bundesligisten, aus dem Cup geschossen mit einem 2-1. Soweit ich mich erinnern kann, glaube ich, sogar eine Torvorlage von mir. Und ja, eine recht gute Saison gespielt bis zum Winter. Ich glaube, es waren nochmal 2 Spiele in der Rückrunde. Und dann kam der Cut mit Corona. Jeder weiß, wie die Zeit während Corona ablief. Sehr schwierig. Keiner hat gewusst, wie es weitergeht. Und ich zu der Zeit schon begonnen habe, mich weiterzubilden, auszubilden im Bereich Fitness. Und ich glaube, zu der Zeit auch gleich mit dem Studium begonnen.
Du hast es angesprochen, Ebrechtsdorf ist in die Gebietsliga abgestiegen oder mussten runter in die Gebietsliga. Viele Spieler sind gegangen, du hast dem Verein die Treue gehalten. Für dich war es aber nicht nur negativ, hast du gerade erwähnt. Du hast dann ja, Sportwissenschaften studiert oder in die Richtung auf alle Fälle. Bist jetzt Athletiktrainer, hast glaube ich auch im Master of Science bei der Diagon Akademie gemacht.
Den mache ich jetzt gerade, ja, also noch nicht ganz fertig.
Aber bist gerade dabei.
Bin gerade dabei.
Auf alle Fälle hast du dann bei den Wiener Frauen einsteigen dürfen als Athletiktrainer.
Genau, das war die erste Station.
Genau. Wie ist dir das ausgegangen?
Am Ende des Tages geht sich alles aus. Es geht darum, Prioritäten zu setzen. Ja, jeder hat 24 Stunden, jeder Mensch. Am Ende des Tages geht es darum, was möchte ich erreichen.
Ist richtig, aber wenn beide um 18:30 trainieren, dann kannst du die nicht aufteilen.
Das stimmt, ja, es sind fixe Termine sind da, aber ich habe trotzdem nach 18:30 nochmal eine Zeit, ich habe vor 18:30 nochmal eine Zeit. Also genug Zeit, um irgendwas zu lernen, irgendwas anzueignen, trainieren zu gehen, wie auch immer. Ja, kommt drauf an, was man eben macht. Und ja, wie gesagt, die Treue habe ich gehalten, weil ich mich bei dem Verein sehr wohl gefühlt habe und für mich Loyalität eine Priorität ist und der Verein mir trotzdem dann recht viel gegeben hat. Irgendwie ans Herz gewachsen, weil es einfach sehr familiär auch war. Ja, ich meine Spielzeiten kriegt habe, ich das Vertrauen gekriegt habe und wenn ich das Vertrauen kriege, dann kann ich das Vertrauen auch nur zurückgeben.
Eine Person, die du bei dem Verein First Wiener kennenlernen durftest, ist der Harry Wüttrich, Teammanager von euch und der hat mir da auch ein Sprachnachricht angelassen.
Schönen guten Morgen, du Lästiger. Ja, natürlich kann ich dir eine Sprachnachricht über den Zivotic Nikola schicken. Also zuerst einmal für mich einer der geilsten Typen, die ich im Fußball kennengelernt habe. Zweitens ein super Trainer und super Mensch. Und drittens für mich der absolute Schippinat-König. Er weiß, was damit gemeint ist und es ist bei unserem Running Gag und das wird uns, glaube ich, ein Leben lang verfolgen, dieser Ausdruck.
Lieber Zivo, ich wünsche dir viel Spaß beim Interview, beim Podcast, wo wirklich einfach nur Legenden interviewt werden vom Super Korwal, der ein bisschen lästig ist, aber er ist ja leider der Typ. Tschüss, Papa.
Erzähl uns bitte, was der Ausdruck bedeutet.
Das ist ein Running Gag, weil das war im Trainingslager in der Türkei.
Wie heißt das nochmal?
Schippinat-Knödel. Schippinat-Knödel. Unglaublich, ja. Ich muss immer drüber lachen, also wenn ich dran denke. Wie gesagt, Trainingslager, da ging es damals ein Private Dinner gehabt und da war der Kellner, in der Türkei war das, ja, halbwegs gut Deutsch gesprochen und hat uns mal die Karte vorgelesen, was alles zum Essen gibt und ich glaube, es ging um Spinatknödel oder sowas in die Richtung und da hat er links von mir gesessen, der Kellner links von ihm gestanden und hat in dem Moment eben nicht Spinatknödel oder was auch immer da gestanden ist gesagt, sondern einfach Schippinatknödel.
Wer hat das gesagt, der Harry?
Nein, der Kellner, okay. Und dann war es halt so, dass wir es nur angeschaut haben und du jemanden in dem Moment da nicht lachen darfst, ja, weil es einfach respektlos ist, aber innerlich einfach weggebrochen. Und seitdem ist es einfach, ja, Schippinatknödel so der Spitzname geworden von beiden. Wir begrüßen es dann immer so, Schippinatknödel, grüß dich Schippinatknödel. Und das ist ein bisschen ein Running Gag, ja, bei uns jetzt bei der Wiener.
Harry, danke dir mal für die Sprachnachricht. Viel Geduld musst du dich aufbringen. aber wir haben es dann doch geschafft. Danke dir. Wie bist du überhaupt zum Athletiktraining gekommen? Warum unbedingt Athletiktrainer und nicht Co-Trainer bzw. Cheftrainer?
Für mich damals, wo ich die Verletzungen hatte, habe ich mich sehr intensiv mit dem Körper beschäftigt. Und es war für mich extrem interessant, weil ich immer gedacht habe, ja, das ist Pech, 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 weil ich immer verletzt bin oder war. Und dann auf Sachen gekommen bin, wo ich sage, ich bin für das zuständig. Also ich kann das auch ein bisschen lenken, kann das steuern. Also ich kann meinen Schlaf verbessern, ich kann meine Ernährung umstellen, ich werde leistungsfähiger und habe das dann selber am eigenen Leib gespürt. Mit dem Training dann beschäftigt, Krafttraining angefangen, viel intensiver trainiert und gemerkt habe, da geht was weiter. Ich fühle mich dann auch am Platz deutlich besser und so ist dann auch die Leidenschaft dazugekommen, wo ich gesagt habe, hey, eigentlich ist es eine richtig coole Geschichte, mal selber gespürt zu haben und dann in weiterer Folge das den Leuten weiterzugeben. Und was auch dann ein Grund war, ich habe es als Fußballer selber nicht so weit geschafft. Ja, ich war in der Bundesliga, aber nur ganz kurz, aber nicht über 10 oder 15 Jahre gespielt. Ja, was ich eigentlich machen wollte und ich wollte noch weiter hinaus. Ja, ich wollte ins Ausland gehen, ich wollte in der Champions League spielen etc. Was, glaube ich, jeder Fußballer mal vor Augen hat und habe dann gesagt, jetzt als Spieler habe ich es nicht geschafft, aber was ich machen kann oder was ich schaffen kann, ist es im Trainerteam, vielleicht als Athletiktrainer, Co-Trainer, Cheftrainer, wie auch immer, das mit einer Mannschaft zu machen oder mit Einzelsportler zu machen. Einfach so ein Wegbegleiter zu sein, sie körperlich weiterentwickeln, besser machen und sie das am Platz umsetzen können. Ja? Und dann so die Karriere in den Profifußball zu starten, beziehungsweise in weiterer Zukunft den Weg zu machen.
Das heißt, ohne deine Verletzungen wärst du wahrscheinlich nicht Athletiktrainer geworden, weil das war wahrscheinlich der Schlüsselmoment, kann man das so sagen?
Wahrscheinlich, ja. Viele verfallen dann in das Negative und für mich war eigentlich etwas Positives, ja, was daraus gezogen habe und eben dadurch begonnen habe, mit dem Körper zu beschäftigen, wie schon gesagt, und dann in weiterer Folge die Entwicklung zu machen, mich weiterzubilden, fortzubilden und jetzt halt als Athletiktrainer da zu sitzen.
Wenn ihr Freitagsspiel habt, wie sieht dann so deine Woche aus als Athletiktrainer? Inwiefern wirst du dann im Training auch einteilt vom Cheftrainer Memo Sütsche?
Also ich werde recht viel eingeteilt. Ja, das glaubt man, glaube ich, gar nicht. Also nach extern wirkt das vielleicht nicht so. Aber wir sitzen alle im Büro zusammen, wir kommunizieren recht viel. Sie binden mich auch sehr viel ein, wollen auch meine Meinung dazu hören, was, glaube ich, auch recht wichtig ist. Ja, es gibt auch andere Geschichten, die ich gehört habe, wo das nicht der Fall ist, was auch dazu gehört. Ja, ich sage, jeder Trainer oder jeder Mensch ist anders. Und ja, mein Part ist der erste Part vom Training, das heißt das Warm-up, die Vorbereitung auf das Training und dann in weiterer Folge kommt es darauf an, ja, ob es dann irgendwas Individuelles gibt oder nicht. Und ich stehe dann mit dem iPad neben dem Platz, neben der Outlinie und beobachte die Spieler objektiv, okay, was machen die gerade? Ja, muss einer noch zusätzlich was machen? Muss einer etwas weniger machen? Und so steuern wir das Training dann im Endeffekt.
Wir sitzen im Büro von der Wiener. Ich sehe da hinten ein paar Tracker. Die Spieler haben die Tracker am Körper und du kannst am iPad die Werte verfolgen, also aktiv während dem Training.
Genau, also ich habe das iPad.
Was hast du da für Werte? Nur Laufwerte oder?
So alles objektiv. Also ob das jetzt Distanz ist, ein Kilometer, ob das jetzt Endschleunigung.
Anzahl der Sprints.
Genau, Anzahl der Sprints, maximale Geschwindigkeit, prozentual von der maximalen Geschwindigkeit, in welchem Bereich er sich bewegt. Viele Sachen. Ja, die Herzfrequenz kann ich sehen. Wie gesagt, Beschleunigung, Entschleunigungen, ja. Mhm. Die allgemeine Belastung und dann kann man das eben auch, sag ich jetzt mal, abschnittsweise, wenn wir sagen, Hauptteil ist große Spielformen, sagen, okay, heute ist das Ziel, Highspeed-Meter zu erreichen und dann stehe ich da und kann den Trainer oder Co-Trainer, wie auch immer, Feedback geben, in welchem Bereich wir uns bewegen, ob wir noch weitermachen oder etwas früher abbrechen.
Ich weiß nicht, wie viel du verraten darfst, aber ist auch hier und da so, dass man einen Spieler dann auch rausnimmt, wenn man sagt, er ist über sein Peak?
Ja, also es gibt dann schon Momente, wo wir dann sagen, oder ich das Kommando gebe, hey, der Spieler bewegt schon einen Rahmen, wo wir ihn vielleicht rausnehmen sollten. Es kommt aber natürlich darauf an, wie sich der Spieler fühlt, beziehungsweise was in weiterer Folge auf dem Plan steht. Ja, wenn es jetzt irgendwas Taktisches mit Standards ist, dann bleibt er meistens drin. Oder wir adaptieren das Training so ein bisschen für ihn.
Bei einem 25-Mann-Kader sind wahrscheinlich auch die Charaktere unterschiedlich. Das Alter, ein 16-Jähriger muss wahrscheinlich anders belasten als ein 35-Jähriger.
Genau, also abseits von den GPS-Daten haben wir auch interne Umfragen, wo wir dann auch alles mit Schlaf, Stress, Müdigkeit, allgemeine Müdigkeit der Muskeln, trotzdem die Spieler auch das bewerten und dann anhand dessen vielleicht entscheiden, ob der Spieler schon drin bleibt oder nicht. Ja, wir wissen, dass das Altersgemäßheit, das heißt Alter, wenn jetzt ein älterer Spieler mit Vorgeschichten viele Verletzungen hat oder ein junger Spieler und ich selber in der Lage war, als junger Spieler, wo es dann immer heißt, ja, du musst Gas geben. Und ein älterer Spieler kann sich ein bisschen rausnehmen, der weiß schon, wie das vielleicht funktioniert durch die Erfahrung. Ein junger Spieler gibt ja grundsätzlich immer Gas. Ja, also das berücksichtigen wir dann schon. Also wir
falsche
reden.
Ehrgeiz ist das.
Oder falsche Ehrgeiz, ja.
Sagt man immer gern.
Kann man auch so sagen, ja. Nein, also wir kommunizieren da auch recht viel. Und wenn jemand ein bisschen Probleme hat, dann schauen wir, dass wir das einfach so steuern und den Spieler dann eventuell drin lassen und rausnehmen oder das Training dann für ihn etwas adaptieren.
Was sind so die größten Fehler beim Aufwärmen, die man machen kann, außer rausgehen und gleich hinschießen, wie in der 14? Was kann man dann noch alles falsch machen?
Ich glaube, das lässt sich nicht ganz vermeiden. Ja, ich glaube, das lässt sich nicht ganz vermeiden. Jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, wie ein Fußballer tickt. Ja, aber was der größte Fehler sein kann, ist einfach, dass das Aufwärmen nicht wirklich gescheit zu machen. Ja, es ist einfach die Vorbereitung für das Training. Ja, ich weiß, hin und da gehört einmal ein Spaß dazu. Ja, deswegen bin ich da auch nicht allzu streng. Aber womit ich einfach nicht leben kann, ist oft die Körpersprache. Also das hören, glaube ich, die Fußballer auch nicht oft gern, aber für mich ist einfach die Körpersprache am Platz, die muss einfach passen. Ja, wie gesagt, das Training bzw. das Aufwärmen ist da, um den Spieler vorzubereiten auf das Training und ich weiß, jeder ist individuell. Der eine braucht mehr, der andere weniger, aber selbst da schaue ich trotzdem auf den Spieler und sage ihm dann, hey, mach mehr, wenn er sagt, hey, irgendwie heute geht's nicht, ja, oder irgendwie geht nicht mehr, oder ich habe da ein bisschen Probleme oder ich habe schlecht geschlafen oder was auch immer, muss man das trotzdem auch berücksichtigen. Ja, aber wenn das jetzt ständig passiert, dann ist das für mich dann auch irgendwann nicht okay, ja, und dann kriegt das auch zu hören.
Da sind wir schon dabei. Gibt es einen Spieler, der richtig herausfordernd ist? Und was sagst du? Also wir wollen ja keinen Vorpranger stellen jetzt unbedingt, aber gibt es einen Spieler, mit dem so ein Training, so Einheiten, die anstrengend sind oder sehr herausfordernd sind?
Nein, also ich möchte jetzt auch keinen Namen nennen.
Genau, ja.
Schneiden wir selber ins eigene Fleisch. Nein, es gibt, wie gesagt, hin und wieder dieses einer mehr, einer weniger. Aber grundsätzlich geben die Jungs halt trotzdem Gas. Ja, weil am Ende des Tages, jeder möchte Fußball spielen, jeder möchte gewinnen. Und sonst werden wir nicht zu dem Sport kommen, wenn wir nicht zu Siegertypen wären.
Ein richtig, richtig guter ehemaliger Bundesliga- und Regionalliga-Tormann Patrick Kostner, mit dem du auch auf der Bank sitzt bei den Spielen, haben wir da auch noch was mitgeben.
Nikola Zivotic, alias Zivo, der ist vor einem Jahr zu uns gekommen, zu Vienna. Ich habe mir gedacht, babum. Das ist ein steifer Hund. Professionell in seiner Arbeit braucht man nicht reden, bis heute, da gibt es nichts. Aber kein Schmäh, so ein bisschen ein steifer Hund. Da habe ich mir gedacht, das ist mein neues Projekt. Den müssen wir mal zum Mann machen, weil das geht so nicht. Wenn er bei mir in der Kabine überleben will, dann braucht er mal einen gescheiten Lehrer. Und dann habe ich mir einen angenommen und jetzt, da muss ich da ganz ehrlich sagen, jetzt hat er einen Schmäh. Das ist ja lustig, das ist einmal gechillt und ja. Ein Yoga mit einem Wiener Schmäh ein bisschen und ich muss sagen, das Projekt ist voll aufgegangen. Aber ja, es war eine schwere Arbeit, muss ich sagen, eine schwere Arbeit. Aber ja, mittlerweile sei ja wie, glaube ich. Aber ja, das passt schon. Na, sonst Spaß beiseite, Zivo ist ein super Typ, lieber Kerl, ehrliche Haut, muss man sagen. Ein Vollprofi, in dem er so tut. Ein bisschen Lederallergie hat er, aber das macht er nichts. Da gibt es sicher irgendwann einmal Impfungen auch. Aber ja, sonst ein super Typ und ich habe ihn gern. Mach's gut, Baba. Schöne Grüße an den Zivo. Der hätte gerne meinen Rechten.
Patrick Kostner. Typischer Patrick Kostner, ja.
Aber die Stimmung innerhalb des Trainerteams scheint auch richtig gut zu sein.
Absolut. Also wir verstehen uns richtig, richtig gut und sind einfach ehrlich zueinander. Was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, kommen alle aus dem Fußball. Wir können so ein bisschen reinversetzen in die Lage der Spieler, haben doch einiges miterlebt. Der eine mal höher, der andere etwas in den unteren Ligen spielt. In den unteren Ligen. Trotzdem Regionalliga, glaube ich, der Memo auch gespielt, der zweite Liga, wenn ich mich jetzt täusche. Genauso gespielt, Roman Kinas Champions League gespielt, im Nationalteam, also Kosti genauso, zweite Liga. Und da können wir uns gut reinversetzen in die Lage der Spieler. Und die Kommunikation ist da einer der wichtigsten Faktoren, die wir da haben. Und die ist recht offen. Ja.
Bevor wir zum Ende kommen, noch entscheidende Frage für alle Regionalliga-Kicker oder viele Regionalliga-Kicker, weil es sind ja die meisten Amateure. Wie kann man als Amateurspieler nach dem Match, nach dem Training am besten regenerieren? In kurzer Zeit, weil am nächsten Tag um 6 Uhr Leute weg.
So wie wir es bis jetzt machen, ein Bier danach oder mehr. Bier danach, dann funktioniert das Ganze. Ja, nein, also wenn es eine für eine funktioniert, dann behalte es bei. Ob es das Richtige ist oder das Falsche, weiß man nie. Es kommt darauf an, was man erreichen möchte. Ja, ich empfehle da was anderes. Viel Schlaf, gute Ernährung, ja, gleich mal ein Post-Workout-Shake nach dem Spiel und kein Bier. Aber wie gesagt, es ist trotzdem der Amateurfußball. Von dem her ist es auch mal okay, sowas zu machen.
Nikola, dein Pass liegt in Ebrechtsdorf. Du hast den Schelke auch gesagt, wenn er dich braucht, bist du da. In der zweiten oder dritten Runde, 90 Minuten gegen Scheiblingkirchen letzten Montag. Gerackert wie ein Löwe. So viel kann ich verraten, ich war dort.
Du hast dir live angeschaut, ja. Ich hätte mir selber nicht gedacht. Ja, ich habe es damals, wo ich den Verein verlassen habe, was auch eine sehr schwierige Entscheidung für mich war, habe ich gesagt, ich lasse den Pass da liegen. Ich werde nirgendwo anders spielen. Wenn ihr was braucht, ruft mich an. Ob ich dann zum Spiel kommen kann oder nicht, kann ich nicht versprechen. Ja.
Ein Jahr hast du Ruhe gehabt und plötzlich bist du wieder da.
Ein Jahr habe ich Ruhe gehabt, ja, ich glaube 14 Monate waren es. Und dann kam der Anruf und gesagt, du, zieh, wo ich brauche dich. Kannst du da und da zu dem Spiel kommen oder könntest du zu ein paar Spielen kommen? Ich habe so viele angeschlagene Kranke zu der Zeit. Ich bin auch Eigenbauspieler, das ist auch ein Vorteil. Und dann hat sich der Montag eben ergeben mit Scheibling. Zuerst hat es geheißen, ich sitze auf der Bank, da kann mir nichts versprechen. Vielleicht werde ich eingewechselt, vielleicht auch nicht. Da habe ich gesagt, du, für mich ist es okay. Ich habe gar kein Problem damit.
Von der Bank wurden 90 Minuten.
Und dann kam zwei Tage davor der Anruf, du, ich glaube, ich muss dich doch von Anfang an bringen. Ist noch einer krank geworden. Kannst du das? Schaffst du das? Ich so, du, für 45 Minuten wird es, glaube ich, schon reichen. Für 90 müssen wir dann schauen. Und am Ende des Tages ist es dann recht gut gegangen. Ich halte mich ja trotzdem weiterhin fit. Hin und wieder bei der Vienna, wenn irgendwie Ausfälle gibt, spontane, trainiere ich da auch mit. Also das verlernt man auch nicht wirklich, ja, das Kicken.
Für das, dass du ein Jahr nicht gespielt hast, muss ich sagen, war das schwer in Ordnung.
Bis auf die Chance, die ich vergeben habe, war es recht okay, ja.
Du bist jetzt der Allerbeste am Platz, was sollen andere entscheiden. Auf alle Fälle war es der Breiteste. Nikola, bevor wir jetzt ganz zum Ende kommen, verrat uns noch bitte deinen besten Mitspieler und deinen besten Gegenspieler.
Boah, ich würde starten mit den besten Gegenspielern. Waren schon einige. Ja, also wenn ich so zurückdenke, an Bundesliga-Zeit, Red Bull Salzburg, gab es schon Erling Haaland, ja, der jetzt bei Manchester City spielt, einer der Top-Stürmer ist. Ein Szoboszlai, der spielt jetzt bei FC Liverpool. Leroy Sané, damals in der U19 gegen Deutschland gespielt. Ein Upamecano, der jetzt bei den Bayern ein Top-Niederverteidiger ist. Timo Werner, André Silva damals beim FC Porto in der Youth League oder auch ein Jonathan Tah, genauso in Deutschland. Und Mitspieler, die ich hatte, ich glaube, recht schwierig, den einen rauszupicken, weil doch jeder individuell ist und jeder auch eine andere Position spielt. Aber es sind trotzdem recht, recht gute Kicker und viele Kicker, mit denen ich zusammenspielen durfte. Wenn ich jetzt auch an die Alltagszeit zurückdenke, ist es ein Dimitri Oberlin, ein Nikola Dovedan zum Beispiel, ein Nikolas Mumin Gamaleo, der auch eine super Karriere gemacht hat über Young Boys Bern, jetzt zu Dynamo Moskau, die letzten zwei Jahre, glaube ich. Und Xaver Schlager, damals im Nationalteam, Alexander Schlager, Konrad Leimer, ja, Roma Kinas, muss ich auch erwähnen, ja, damals in der Neuscher Zeit, also der hat auch schon eine richtig gute Karriere hinter sich. Waren einige Spieler, ja, im Amateurbereich genauso, viele gute Kicker gehabt, also die Liste ist, glaube ich, endlos.
Abschließend 71 Regionalligaspiele, 34 Zweitligaspiele, 34 ÖFB-Jugendligaspiele mit 21 Toren, 20 Bundesligaspiele, 9 ÖFB-Cup-Spiele, 8 Spiele in der Steirischen Landesliga, 6 Spiele in der UEFA Youth League, 5 Spiele in der Regionalliga West, 1 Spiel in der Relegation Bundesliga und 1 Spiel in der Landesliga Niederösterreich. Das hat uns der Transfermarkt verraten. Nikola, ich bedanke mich fürs Zeitnehmen und überlasse dir das Abschlusswort.
Vielen Dank für die Einladung. Hat mir richtig Spaß gemacht, hier zu sitzen und ja, freue mich dann auf weitere Folgen mit anderen Spielern. Vielen Dank für die Einladung.
Hast vielleicht noch zum Schluss eine Anekdote, irgendein Lebensmotto, vielleicht schmückt es auch deinen Körper.
Ich glaube, der Glaube, also dieses Belief, also das Glauben, was man macht und allgemein an seine Ziele glauben und da wirklich alles unterordnen, um die zu erreichen.
Das ist ein schönes Abschlusswort. Und an die Zuhörer und Zuhörerinnen, das war die 43. Folge von Korwalds Podcast, die Drittliga-Akustik. Und ich hoffe, wie immer, wir hören uns bei der 44. Folge wieder.
Endstation, bitte alle aussteigen.